Matthäus 25 sind wir jetzt. Wir sehen, dass Jesus vom Tempel weg ist und dass er sich nicht mit allen Gläubigen jetzt auseinandersetzt. In seiner Rede, hier Kapitel 24, 25 und ich glaube 26, sondern dass er sich allein zurückzieht mit seinen Jüngern, also mit denen, die von Neuem geboren sind, mit denen, die es ernst meinen, mit denen, die ihm nachfolgen und ihn als Herrn ansehen. Und es ist schön zu sehen, dass Jesus bei den Seinen irgendwie in die Tiefe geht. Ne? Und wir haben schon gesehen, Kapitel 24, ist echt heftig, ist so, was Gott, also was Jesus da offenbart. Ne? Es ging im Grunde darum, sei wachsam, schlaf nicht. Wenn du mir gehörst, wenn du von Neuem geboren bist, wenn du dich mein Junge nennst und so bist, dann bleib wachsam im Alltag. So, gucke auf diese himmlische Berufung, die du hast, wie Paulus das sagt. Ne? Gucke dahin, dass du hier nur auf dem Weg bist, ein Reisender, ne? Dass du aber ein Ziel hast, das du vor Augen haben musst, dass ich wiederkomme. Ne? Und er sagt so, sei nicht dumm. Sei wie in 24 am Ende mit dem Gleichnis, ne? Sei klug, sei treu, ein treuer Knecht. Ne? Und sei wachsam und warte, dass dein Herr wiederkommt. Und sei nicht so dumm wie der andere, der sagt, ach, mein Herr, der lässt auf sich warten, ne? So, ich hab noch Zeit. So, weil der Herr irgendwann kommt. Ne? Und dann findet er die Menschen so, wie sie gerade sind. So eine Stunde, wo niemand mit ihm rechnet. Ne? Und auf einmal, bumm, ist er da. Ne? So wie früher, wenn ich Mist gemacht habe oder heute noch, so meine Mutter da stand auf einmal. Ne? Oder jetzt meine Frau. In jedem Moment, wenn ich irgendwie, auch wenn ich mit meinen Kindern so irgendwie sage, so, komm, jetzt los. Ne? So dann, bumm, ist er da. So, ne? Und so ist es mit Jesus. Du sitzt da in deinem Alltag, du machst, was dir Spaß macht vielleicht. Ne? So, machst dir keine Gedanken, aber auf einmal ist halt das Ende da. Ne? Und das ist wichtig für uns, dass wir, deswegen pocht Jesus hier bei seinen Jüngern drauf so, erinnere dich dran, halt dir ins Gewissen, dass wenn ich komme, alles vorbei sein wird. Ne? Dann gibt es keinen später mehr für diese Zeit hier. Ne? So, und ich kann jederzeit kommen. Ne? So wie in Offenbarung am Ende, ich komme bald, komm bald. Ne? So, es bewahrt uns vor einigen falschen Entscheidungen. Es gibt uns Kraft und es gibt uns Stärke und es gibt uns einen Blick, dass egal was, wo wir hier durch müssen, dass es alles nur begrenzt ist. Und es bewahrt uns unseren Blick dafür, dass wir Berufene sind und Auserwählte für Gottes Reich, dass der Geist in uns Gaben gegeben hat, dass wir einen Sinn haben, hier zu sein. Ne? Sonst wären wir schon bei ihm. So. Und wer vom Jetzt weggucken kann, ne, und auf das, was kommt, guckt und darauf sein Leben baut, so der hat einen Plan. Ne? Der weiß genau, ja, ich bin auf dem Weg, weil er auf Jesus ist in seinem Weg. Ne? Und Jesus ist ja unser Weg. Aber Jesus bringt noch ein paar mehr Gleichnisse jetzt, um nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, dieses Warte, ich komme bald. Und Kapitel 25 wird oft missbraucht in verschiedenen Lehren. Falsch verstehen kann man es, wenn man die Gleichnisse sieht, dass es hier um wiedergeborene Menschen geht. Ja. Weil dann fallen natürlich bei den Jungfrauen heute zum Beispiel die Hälfte der wiedergeborenen Menschen ab. Ja. Aber wir werden sehen, dass es überhaupt nicht darum geht. Das ist eine falsche Interpretation. Funktioniert doch überhaupt nicht mit dem Kontext der ganzen Bibel. Ne? So. Von daher hoffe ich, dass wir das lesen, dass wir verstehen, so, was Jesus hier seinen Jüngern sagen will. Ne? Fangen wir an mit dem ersten Gleichnis. 25,1. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen. Also es ist nur ein Bild, ein Gleichnis, ne? So, um das Reich der Himmel zu veranschaulichen. Die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug. 5, ja, dumm. Töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber ja, sie nahmen kein Öl mit sich. Ist schon irgendwie dämlich, oder? So. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, da wurden sie alle schläfrig und sie schliefen ein. Ja. Bisschen zur Geschichte, war damals so, Hochzeit war nicht nur 2-3 Stunden wie heute oder ne, so immer einen halben Tag oder einen ganzen Tag. Es ging halt über 7 Tage, das Hochzeitsfest. Ja, und das war halt so, dass Dass hier die zehn Jungfrauen, das können auch Kinder sein. Ne? Die wurden schon von Geburt, manche wurden schon vermählt mit dem Sohn von dem Nachbarn da oder so. Ne? Dann saßen die zusammen, ah, du hast eine Tochter, ich habe einen Sohn, okay, die können wir zusammenbringen, können ja geschäftlich zusammenarbeiten oder was bietest du, ein paar Kamele oder. Ne? So. Und für die war von Kindheit an schon klar, wer ihr Mann oder ihre Frau sein wird. Manche waren darüber glücklich, wahrscheinlich, haben sich gefreut auf den Tag der Hochzeit. Und andere wahrscheinlich eher nicht so. So, die hatten eher Angst vor dem Tag. Und an einem bestimmten Tag, der war festgemacht, so, da mussten die Frauen sich schick anziehen, so, und warten auf ihren Bräutigam. Die waren zu Hause bei sich, so, und der Bräutigam bei sich. Und dann ist er losmarschiert, so, und hat seine Braut geholt zu sich nach Hause, ne, als Bild. Und dann ging es da nochmal ab mit Party und nochmal ein paar andere Rituale, bis sie dann endlich mal zusammen eingezogen sind in ihr Häuschen. Ne? Aber die Braut musste warten. Und das, sie wusste den Tag, aber sie wusste nicht die Stunde oder die Minute. Ne? Also es könnte früh sein, mittags, nachmittags, abends, nachts. Sie wusste nur, heute kommt mein Bräutigam, holt mich ab. Ne? So, die Zeit ist nahe, er kommt bald. Ne? Und für die Dunkelheit musste sie natürlich ihre Lampe vorbereiten. Ne? So, ihr Licht. Ist ein Bild natürlich auch so, aber auch denke ich dafür, dass sie was sieht. Ne? So. Und damit der Bräutigam sie findet. Ne? Sowas wichtig, dass du, manche legen aus hier, das war nur ein Stock mit irgendwie Stoff drum, dann musstest du immer wieder Öl dran gießen, das war die Lampe. Ne? Andere sagen, das war eine kleine Öllampe und du musst trotzdem Behälter mit Öl natürlich nehmen, weil das Öl ist weg, dann musst du nachkippen. Ne? Das ist echt total wurscht. Für mich ist das hier eine Lampe. Ne? Und Öl, und wenn man die Lampe anmacht, dann brennt das Öl. So, und schon das Licht. Und das ist natürlich ein Bild für uns, ne? Und für Jesus seine Braut. Er ist unser Bräutigam, sagt er. Und in der Offenbarung sehen wir, dass wir dann heiraten. Ne? Das ist schön so. Wir freuen uns dann natürlich auch für Männer, auch wenn das ein bisschen komisch ist. So. Ne? Und Jesus sagt ja, ihr seid das Licht der Welt. Ne? So, und ihr scheint in der Dunkelheit wie die Sterne in der Nacht, ne? So wie Paulus das ein bisschen poetisch formuliert. So, und wir sind das Licht und das Öl, kannst du lesen, wo du willst, steht immer in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Die Priester, die mit Öl gesalbt wurden, ne? Als Salbung für den Geist, für Gottes Willen und so weiter. Ne? Das sind und eine Lampe, und wir sind Lampen, ne? So eine Lampe ohne Heiligen Geist, ein Mensch ohne Heiligen Geist ist nicht von neuem geboren. Alle haben ihre Lampen mit, also ihr äußeres Zeichen, ich bin Christ, sage ich jetzt einfach mal auf uns projiziert, okay? Alle hatten ihr Gewand an, ne, ihr christliches, religiöses, äußeres Tun, Machen, Krams, ne? Und alle waren bereit, haben sich zu ihrem Herrn bekannt, ne, um auf ihn zu warten und ihm dann nachzufolgen, mit ihm einzugehen in die Ewigkeit, ne? In diesen ewigen Bund der Ehe. Aber so wie Jesus zu Nikodemus gesagt hat, das ist das gleiche Bild, da sitzen auch zwei Lampen. Einmal Nikodemus und einmal Jesus. Nikodemus sagt so, Jesus, was muss ich denn nur machen, um von neuem geboren zu sein? Ne? Und Jesus guckt ihn an und sagt so, ja, du musst von neuem geboren sein, mein Freund. Ne? Nikodemus, ja, wie soll denn das gehen? Ne? Und dann erklärt Jesus das. Ja, der Geist muss in dir wohnen. Ich muss in dich kommen und dort wohnen. Ne? Also es gibt einmal die Religion und darum geht es auch hier in den nächsten drei Bildern. Einmal um Religiosität. Da kann alles super aussehen und richtig sein, ne? Aber ohne dass der Geist in einem wohnt. Und um den Gläubigen, dem wiedergeborenen Menschen, der genauso seine Religiosität aus hat, lebt, ne? Aber durch den Heiligen Geist. Ne? Der das Opfer für sich angenommen hat und der sich jetzt verändern lässt. Der die Kraft und die Weisheit nicht mehr von sich oder von der Bibel oder sonst wer kriegt, sondern von Gott selber. Ne? Als lebendigen Lehrer. Natürlich durch die Bibel, aber ne? So. Also sind hier die Hälfte dumm und die Hälfte klug. Und es ist dumm, wenn wir unser Leben lang religiös leben, aber nie von neuem geboren sind. Das ist ungefähr so, wie wenn du dann stirbst, ne, diese Leute, die da vor Jesus stehen und sagen, aber wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, geweissagt, ne, so, haben erzählt und so weiter. Und Jesus guckt sie an und sagt so, Und sie sagen sogar Herr, Herr. Das bedeutet, dass sie sich versucht haben unterzuordnen, ne, und ihm und seiner Lehre nachgefolgt sind. Alles aufgegeben haben vielleicht. Ne, vielleicht sogar als Märtyrer da stehen, ne, für seinen Namen. Und trotzdem sagt halt Jesus, ja, ich kenne euch nicht. Das kann aber nicht sein. Wir haben doch, du siehst doch alles, du weißt doch alles, du kennst uns doch von Geburt an und davor schon. So, wie kann das sein, dass du mich nicht kennst? Ne? Was Jesus damit meint, ist halt, ja, wir hatten nie eine Beziehung miteinander. Du hast mich nie reingelassen in dein Leben. Ich habe nie in deinem Herzen gewohnt. Wir hatten keine Liebesbeziehung. Dafür habe ich doch die Tür aufgemacht. Ich bin doch der Weg zum Vater. Ich bin doch der Vorhang, der zerrissen wurde, so, und damit man wieder Gott hören kann. Ne? Aber du wolltest meinen Namen tragen und mein Outfit, so, ne, und Einfluss und Macht und für andere vielleicht und noch nicht mal für dich, aber ohne mich. Ne? Wir haben nie ein Wort miteinander geredet. Du hast nie da gesessen und gewartet, dass ich rede. Wenn du Fragen hattest, dann gingst du ja zu deiner Religion, aber du gingst nicht persönlich zu mir. Das ist der Unterschied. Und das hier ist das Gleichnis, wo es darum geht, um die persönliche Beziehung mit Gott. Und das ist am Ende entscheidend. Ja. Es geht nicht um die Werke, das haben wir in der Bibel gelesen. Ja. Es geht nicht darum, wie viele Gaben wir bekommen und wie viel davon wir ausleben. Das werden wir heute noch sehen. Ja. So. Es geht in allererster Linie darum, dass wir eine Beziehung führen mit dem, den wir heiraten wollen. Ich kann die perfekte Ehe führen und trotzdem mit meiner Frau nicht ein Wort wechseln, nicht eine Minute mit ihr persönlich zusammen sein. Sie wird mich nicht kennen, ich sie nicht. Wir können in der Gemeinde hier sitzen sonntags, können Hände heben, Gott preisen und loben, Bibel lesen, Sprüche vorsagen und sowas, ne? Prophetien füreinander geben und sogar in Gefühle geraten, so wo wir sagen, oh, das war toll, ne? So, ich bin voll Gott begegnet, so, wir können einander dienen hier und putzen, im Geheimen und Verborgenen all unser Geld in die Kasse geben und trotzdem uns überhaupt nicht kennen. Ja. Und das wäre traurig, oder? Deswegen bin ich froh, dass wir hier Familie sind. Ne? Wer sich kennenlernen will, der muss Zeit miteinander verbringen, persönlich. Und Jesus sagt hier, hui mei. Aber das Schöne ist, was ich hier sehe, in Vers 5, als nun der Bräutigam stimmt doch, als der Bräutigam auf sich warten ließ, ja, da wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Alle 10 schlafen ein, ne? Auch die mit Heiligen Geist. Das erinnert mich voll an diese Nacht vor Jesus seiner Verhaftung, ne? Wo er zu seinen 3 Jungs sagt so, hey, jetzt wird's echt knapp, so, es ist bald soweit, so, bleibt wach, okay? Betet, betet mit mir. Ich gehe ein Stück weiter und mach meinen persönlichen Kampf nochmal, aber bleibt wach und betet für mich, ne? Ja, und die sitzen da, ne, und kurze Zeit später so schlafen sie ein und sind weg, ne? Und dann kommt Jesus wieder und schimpft sie aus und geht wieder und die pennen nochmal ein, ne? So, wir sind schwach und das ist Gott klar und darum geht's nicht. Ne? Aber wer einen Heiligen Geist in sich hat, so der wird gerichtet vom Geist, ne? Ich werde jeden Tag gerichtet, so für meine Schwachheit, für meine Fehler, für meine falschen Entscheidungen, ne? Weil der Geist spricht in mein Leben und sagt, wenn du da den Weg gehst, dann führt dich das zur Sünde. Also überführte mich, errichtet den Weg, die Entscheidungen, die vor mir liegen. Ne? Und entweder höre ich drauf oder ja, ich muss die Konsequenz tragen, ne, von meiner Dummheit. Jedenfalls penne ich allein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, er kommt, geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber, die sprachen zu den Klugen, oh, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nee, es würde ja nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und das ist eine wichtige geistliche Wahrheit. Ne? Wir sind eine Gemeinde und wir sehen das zum Beispiel in Offenbarungen bei diesen Sendschreiben an die Gemeinden. Die eine Gruppe der Gemeinde wird berichtigt, ne? Da sagt Jesus, ihr seid kalt, ihr seid tot, ne? So, ihr habt den Anschein von Heiligkeit, aber ich bin nicht in euch, nicht bei euch, ihr fragt nicht mich, ihr seid blind, obwohl ihr sagt, ihr seid sehend, ne? Ihr tragt einen Namen, ihr seid lebendig und doch seid ihr in meinen Augen tot, weil ich nicht da bin. Wo ist der Geist? Wo ist euer Flehen nach mir, ne? Wo ist eure Abhängigkeit nach mir? So. Aber dann ist trotzdem, so schlimm die Gemeinde auch ist, in jeder Gemeinde eine Gruppe von Gläubigen, wo Jesus sagt so, aber ihr haltet durch bis zum Schluss. Und ihr werdet das und das empfangen. Haltet durch. So. Also Leute, die zu Jesus gehören. Und so haben wir viele Leute schon kennengelernt, die Christen sind, aber wo wir halt sehen, aber da fehlt ja Jesus. So viele, mit denen auf der Straße, mit denen redest, die sagen, ja, ich bin als Kind konfirmiert oder getauft und ja, ne, ich gehöre dazu, ich bin Christ. Ne? Oder aber sagst, ja, du hast sogar nicht Jesus angenommen. So, ne? So, brauchst du noch was? Du musst doch ein Pfand haben für oben. Ne? Und ja, viele werden mitgetragen durch die Gläubigen, ne? So, durch die, die lebendig sind. Viele Ehen werden Ehepartner durch ihren anderen Ehepartner getragen, weil der Ehepartner lebendig ist, vom Wiedergeborenen und betet und richtig in Liebe reagiert, ne? So, und sich bemüht. So, auch in der Gemeinde sind viele da, die getragen werden durch die Gläubigen, die dort sind. Aber am Ende zählt das alles nicht mehr, weil wir schaffen es nicht, sie bis in die Ewigkeit zu tragen. Was Jesus hier sagt, ist, jeder muss persönlich für sich selber sorgen. Jeder muss für sich persönlich zu Lebzeiten und denkt dran, ich komme bald. Das kann sein gleich oder ich nehme mich gleich zu mir. Also muss jeder Mensch für sich selber die Entscheidung treffen, ich will diesen Unterpfand haben, ich gebe mein Leben und ich nehme deins. So, jetzt lebe ich so in deiner Gerechtigkeit. Nicht mehr ich, sondern du. Wir können niemanden erretten. Und ich habe das gemerkt, so. Menschen, denen ich mich voll hingegeben habe, und ich habe es nicht geschafft, dass sie mit dem Geist erfüllt werden oder sich dazu bewegen, denk an deine Familie. So, und da sind bestimmt immer welche dabei, so, was weh tut, wo du einfach merkst, da kommst du nicht durch. Ne? Du betest und du bittest und du liebst und du machst, aber. Ne? Aber Jesus sagte, ja, am Ende werde ich derjenige sein, der Tür zumacht oder auf für diejenigen. Vers 10. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, ja, da kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf! Er aber antwortete und sprach, ja, wahrlich, ich sag euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welchen der Sohn des Menschen kommen wird. Was Jesus hier seinen Jüngern lehrt, ist halt, dass sie sich bewusst sein müssen, dass jede Minute in unserem jetzigen Leben kostbar ist. Ja, eine Erwählung und Berufung von Gott sind wir. Und dass wir entweder treu sein können oder verschwenderisch mit der Zeit, die wir haben. Und dass wir auch für unsere Liebsten und Nächsten nicht ewig warten können. Ne? So. Oder dass es dumm ist, so zu sagen, ja, ich warte, bis ich Karriere mache oder ich warte bis, naja, Sterbebett oder so, da habe ich ja noch Zeit, mich zu entscheiden. Ne? So, weil du siehst ja diese Jungfrauen, die haben gewartet bis zum maximalen Punkt. Ne? Die hatten vielleicht die Hoffnung, ja, der wird tags kommen, brauche ich keine Lampen. Oder so, ne? So, wer weiß, was sie sich dabei gedacht haben. So, das aber. Wenn der Tag gekommen ist, wo Jesus wiederkehrt, da war es das dann. Da ist die Tür dann zu, so nur nach den 7 Jahren Trübsal, und dann gibt es keine Entscheidung mehr. Keine Möglichkeit mehr umzukehren. Keine Möglichkeit mehr, das Lamm anzunehmen. Weil Jesus ist dann kein Lamm mehr, sondern ein König. Ne? Der liegt nicht mehr geschlachtet vor dem Thron Gottes, sondern er sitzt auf dem Thron, ne? Und regiert. So. Von daher, die Zeit ist knapp. Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seinen Knechten berief und ihnen seine Güter übergab. War damals nicht ungewöhnlich. Da war jemand, der hatte Land und Besitz, oder eine Firma oder was weiß ich. Und der hatte natürlich auch Arbeiter. Heute würde man sagen Arbeitnehmer, und damals haben die dort auch gewohnt. So waren verpflichtet, so zum Teil. Und der kommt und sagt halt zu seinen Angestellten oder zu seinen Sklaven, wie auch immer, so ein. Okay, ich muss eine Geschäftsreise machen oder eine Familie besuchen. Und damals gab es keine Autos oder Düsenjets. Wenn du ein anderes Land wolltest oder eine andere Stadt, da bist du manchmal monatelang unterwegs gewesen. Ne? Hin, dann dort bleiben, deine Dinge tun. Da bist du nicht nur eine Nacht dann geblieben, sondern gleich längere Zeit, weil der Weg so weit ist. dann wird der Rückweg, ne? Und so war es halt üblich, dass der Herr halt gesagt hat, okay, pass auf, dich kenne ich, du bist gut darin, ich gebe dir das, ne? So, und verwalte du den Bereich von meinem Betrieb, sage ich mal, oder von der Landwirtschaft oder vom Haus, ne? Dir gebe ich das Geld, verwalte das und mache, sorg dafür, dass alles bezahlt wird und so weiter, ne? So, und dir, naja, du bist ein bisschen fauler oder ein bisschen dümmer. So, du guckst, dass die Tiere sofort zu fressen haben, ne? Ich übergebe dir die Tiere und sorg gut dafür. So, und dann ist er weggegangen. Und alles, was er hatte, hat er immer noch gehabt, aber das hat er seinen Knechten übergeben und sie mussten, hatten sozusagen die, sag mal,
Verantwortung.
was? Die, ja, genau. Die Verantwortung. Was auch immer. Also, hier ist Mann, sagt Jesus, und er ging und rief seine Knechte und übergab ihm seine Güter. Dem einen gab er 5 Talente. Wenn es hier um Geld geht, dann ist ein Talent, das muss man sich mal vor Augen führen, so ein Talent in der damaligen Zeit für Normalbürger, ne, waren 16 Jahre Arbeitslohn. Ne, also es ist eine Menge Geld, was die hier kriegen. So, ne. Also, für einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1. Jeden nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Und ich liebe das so. Das ist ein Bild für uns, für die Gaben, die wir bekommen haben. Macht mal 1. Korinther. Erste Korinther 12, ich lese mal vor, Vers 7. Oder ich lese mal ab Vers 3, ist so schön. Darum lasse ich euch wissen, Jesus verflucht, was? Der im Geist Gottes redet. Nee, ich fange mal mit Vers 4 an, das macht jetzt keinen Sinn. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Ne? Gnadengaben, na, wenn wir jetzt sehen. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Das ist ein ganz wichtiger Vers, ne? Wird von vielen überlesen. Ne? Aber Gott sagt hier genau das Gleiche, was er hier in dem Gleichnis sagt mit den Knechten. Ne? Er kennt uns, er weiß, was wir tragen können, er weiß, wie treu wir sind im Kleinen, er weiß, ja, er will ja auch nicht, dass wir verloren gehen oder sonst was. Ne? So, von daher behandelt er jeden anders, hat für jeden von uns einen bestimmten Plan. Niemand kann den Weg gehen, den ich gehe. Ich kann nicht euren Weg gehen. Deswegen muss jeder persönlich zu Gott kommen und sagen, benutzt mich und weist mich ein und sagt mir. Ne? Und unsere Zeit, die Talente, die Geistesgaben, auch unsere Finanzen oder unsere Leidenschaften und Hobbys und was weiß ich, ne, unsere Fähigkeiten, das sind alles Sachen, die wir theoretisch für Gott verwalten. Eigentlich gehört das ihm, weil wir haben uns ja verkauft am Kreuz. Wir haben ja gesagt, ich sterbe jetzt komplett, gehöre nicht mehr mir, ich gehöre jetzt dir, ich verkaufe mich. Also Jesus ist am Kreuz gestorben. Und wieder auferstanden, um uns zu töten, wenn du so willst. Ja. Ich habe gesagt, hier bin ich und jetzt empfange ich dich. Ja. Neues Leben, einen neuen Menschen. Wir sind diese Knechte, diese Verwalter. Ja. Und ich finde das so schön, weil hier steht, dass wir nicht alle gleich viel Macht haben müssen oder Wissen oder keine Ahnung, Zeit, die wir in Gottes Reich investieren, sondern unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Dienste, unterschiedliche Kraftwirkung. Doch, es ist alles das vom selben Gott und Geist. Ne? Von daher, sei nicht traurig, wenn du der bist, der nur der 5 Talente kriegt. Nee, sei nicht traurig, wenn du der bist, der nur 2 kriegt. Oder 1. Sei nicht stolz, wenn du 5 kriegst. Das hat auch nichts zu bedeuten. Ne? Oder 10 kriegst. Weil Gott kennt uns und Gott weiß. Und selbst die 5 Talente, werden wir nachher sehen, sind in Gottes Augen klein. Und da wird dann über Höheres gesetzt. Im Kleinen warst du treu. Ne? Also selbst wenn Gott uns, so wie manche Missionare, die wir kennen aus der Geschichte, so benutzt, um Millionen oder Milliarden zu erreichen, über Generationen hinweg, ist es trotzdem im Endeffekt nicht genug, um sich Und wie stolz da hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin Heiliger oder mehr. Gott hat einen Plan und wer treu ist, bekommt. Vers 7. Jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Also bedeutet, dass der Geist überhaupt in uns ist und durch uns wirkt und dass wir überhaupt Geistesgaben kriegen, ist nicht für uns, ne, sondern für die Allgemeinheit, für unsere Nächsten. Ne. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist. Einem anderen Christen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist. Einem anderen Wirkung von Wunderkräften. Einem anderen von uns Weissagungen. Einem anderen Geister zu unterscheiden. Einem anderen verschiedene Arten von Sprachen. Einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er will. Also eine ganz klare Lehre, die Paulus uns gibt, egal was die Christen draus machen. Ne? So, ich nehme lieber die Bibel wörtlich und da steht, wer sich ausstreckt nach ihm, ne, so der wird empfangen. Gott möchte uns ja benutzen, wir sind Werkzeuge. So, ne? Und wer sich ausstreckt, wird benutzt. Und da ist es egal, wie viel du kriegst und wie viel Einfluss du hast, wer in Gott bleibt, der tut seinen Willen und das ist genug. Ja. Und ich finde es so schön, weil mein Herz schlägt überhaupt nicht für Heilung oder für Dämonenaustreibung oder für Wunder, für große Wunder tun und so. Ne? Sondern bei mir ist es eher die Lehre und das Dienen und das Evangelisieren. So, und die Gemeinde zusammenhalten. So, ist irgendwie so das Ding, wo ich meine Gaben sehe und wo ich denke, das ist nun mal das, wo mich Gott reingestellt hat. Von daher, ich vermisse es überhaupt nicht, jemanden zu heilen, nicht zu heilen. Ich vermisse es auch ehrlich gesagt nicht, jetzt großartig so Prophetien auszusprechen oder in anderen Sprachen zu reden oder so. Ich bin glücklich. Ich meine, ich bin genau in dem Bereich, wo Gott mich drin haben will. Aber da kommt ja dann die Gemeinde ins Spiel, weil er sagt ja, den anderen das, den anderen das. Ne? Und so ist es halt wichtig, dass die Gemeinde, jeder Einzelne persönlich zu Gott kommt und halt sagt, ich bin ein Knecht und das gibt mir Verantwortung, ich will da treu sein in diesen Kleinigkeiten. Wenn jeder Christ in der Gemeinde zu Gott gehen würde, persönlich, und sagen würde, okay, was ist mein Platz? Ne? So, dann würde auch alles vorhanden sein, zu finden sein. Satan war clever, so, weil er irgendwie unsere Herzen gelegt hat, dass manche Sachen zu wenig sind und andere zu viel. Ne? So, oder dass nur die großen Sachen wirklich wichtig sind. Ne? Aber das wäre doch schade. So, wäre Chaos in der Gemeinde, wenn jeder die gleiche Gabe hätte. Aber es kommt vor, dass die Gemeinde sich nicht ausstreckt und dann fallen natürlich mehr Gaben auf eine Person. Das geht eine Zeit lang gut. Trotzdem wird der Leib krank. Und schade ist, dass die meisten immer auf den rumhacken, der die meisten Gaben hat, weil die anderen zu faul sind, ihre Gaben einzusetzen. Oder zu faul sind, um zu fragen, ist mein Platz? Irgendjemand anderes von uns muss es ja machen. Ist ja so, ne? Aber leider hackt man auf den rum, der eigentlich zu viel hat und deswegen nicht alles richtig machen kann. Ne? Ich rede jetzt nicht von mir, keine Angst. War nur ein Beispiel. Und es ist halt schön, aber was Paulus hier sagt im 1. Korinther auch im Vers 31, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und das sagt ja schon aus, dass wir uns ausstrecken sollen, uns anstrengen sollen, dass wir ein Herz haben sollen, das sagt, ich bin jetzt gerade hier drin, das ist meine Aufgabe und die mache ich gern. Ne? Aber wenn du noch was anderes hast, dann bin ich bereit, so, gib mir diese Gabe. Und ich habe das oft gehabt, dass ich auf einmal die Gabe der Sprachenredens habe und auf einmal in einer anderen Sprache rede, die ich selber überhaupt nicht beherrsche. Ne? So, und andere, und erzähle denen da eine halbe Stunde das Evangelium. Und die verstehen alles und nicken immer. Ha, ha, oh, ha. So, ne? Ich verstehe mich zwar nicht selbst in dem Moment, jedenfalls nicht alles, aber oder ich habe schon geheilt. Ne? Aber nur weil ich Gott mir die Gabe gibt, mal zu heilen, heißt es ja nicht, dass ich ständig die Gabe der Heilung haben muss. Es würde sich widersprechen mit dem Text davor. Und ich nehme die Bibel gerne im Einklang. Es darf sich nicht widersprechen. So, aber dessen Herz auf ist und der sagt so, ich möchte benutzt werden, so der wird natürlich auch mehr sehen. Ne? So, der wird natürlich in Situationen geschickt, wo er benutzt wird. Auch mit Sachen, die er davor noch nie erlebt hat. Ne? So, deswegen, Paulus sagt so, strebt eifrig danach, so benutzt zu werden, Werkzeuge für Gott zu sein, für seine Ehre und sein Reich. Das ist was Tolles, weil man mit Gott Abenteuer erlebt. So, ne? Aber er redet dann noch weiter und er sagt, aber strebt eifrig nach der vorzüglicheren Gnadengabe. Und da ist halt auch die Frage, welche ist denn davon vorzüglicher? Ich würde mal sagen, das ist bei jedem Menschen wahrscheinlich eine andere Ansicht, ne? Für mich ist in Sprachen reden oder auslegen nicht vorzüglicher als zu heilen oder so. Also wenn ich es mir schon aussuchen könnte, dann würde ich natürlich lieber heilen als so. Ja, macht einfach Spaß, ist interessant zu sehen, das was passiert oder ein Berg zu versetzen, ne? Oder die Gabe der Emotionen zu haben und rauszugehen, zu reden und die Leute kommen einfach in Strömen zum Glauben. Also was ist für dich vorzüglicher? Und das ist eben das, jeder von uns ist anders, jeder von uns hat eine andere Vision fürs Leben, jeder von uns hat einen anderen Schwerpunkt im Glauben. Ja, deswegen gibt es ja so unterschiedliche Gemeinden und jeder hat seinen bestimmten Schwerpunkt gemeinemäßig. Ne? Und das ist ja gut. Schade ist nur, dass jeder von sich überzeugt ist, dass das der absolute Schwerpunkt ist, weil er vorzüglicher ist in ihren Augen. Ne? Sondern kommen Kämpfe und dann kommt Dummheit. Und so ist es halt leider auch unter Geschwistern oft, in der Gemeinde selber, diese Spaltung, die entsteht, weil für den einen ist, hier sieht Jesus so aus, ne? Oder Paulus, wenn man liest und über ihn nachdenkt, und für den anderen sieht Paulus schon wieder ganz anders aus. Ne? Nee, wir müssen echt kapieren, dass in jedem von uns der gleiche Geist wohnt, in jedem von uns die gleiche Berufung und Erwählung, in jedem von uns ein Plan und ein Wille des Vaters, uns zu benutzen als Licht. Dass keiner von uns mehr oder weniger wichtiger oder unwichtiger ist, sondern selbst wenn jemand kleiner scheint, er trotzdem genauso viel empfangen wird. Ja. Also strebt eifrig danach. Und ich will euch noch einen weit volltrefflicheren Weg zeigen. Ja, und das ist dann die Liebe. 1. Korinther 13. Lies noch weiter. Kann mir jemand helfen, wo wir fangen? Vers 18. Gut, dann ging er hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, der ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber, da kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, ja, recht so, du guter und du treuer Knecht. Ja, du bist über wenigen treu gewesen und ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Die Freude des Herrn ist natürlich dann der Himmel. Es ist schön, dass der Herr sich da freut, ne? Und wir mit. Wie Jesus sagt, so, wer im Wenigen treu ist, den werde ich über Höheres setzen. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, ja recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen und ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Interessant, oder? Dass Jesus zu dem, der nur 2 bekommen hat, in menschlichen Augen minderwertig, genau die gleiche Antwort bekommt wie der mit den 5 Talenten, der 10 nach Hause bringt. Ja. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich. Ja, du, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin, verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, hier hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: O, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld dem Wechsler bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, ja, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, das ist dann die Hölle, der Ort, wo Gott nicht ist. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Ganz schön hart, oder? So. Mal gucken, wie der hier auftritt. Der steht vor Jesus und rechtfertigt sich, indem er sagt: Ja, du bist schuld, weil ich wisse, dass du so ein harter Knochen bist. Ne? So, da hat ja eigentlich keine Wahl. So, ich hatte Angst vor dir. Ne? Aber wiederum, ich habe das oft gehört, dass es hier um Menschen geht, die Jesus als ihr Lamm angenommen haben und seine Gerechtigkeit jetzt tragen, den Heiligen Geist in sich haben, von neuem geboren, mit dem Geist verfropft. Ne? So, dass auch der ist mit dem Eintalent, dass wenn die faul sind und keine Werke haben im Glauben, dass die dann wieder abfallen, der Geist einfach von ihnen wieder genommen wird, ne, und sie in die Hölle gehen, weil sie Gott nicht dienen. Kann ich überhaupt nicht mit eingehen mit der Lehre der Bibel. Vielleicht, wenn ich hier so ein Bild nehme, gut. Aber es gibt ja noch mehr als nur ein Gleichnis, das man auf jede unterschiedliche Art auslegen kann. Ne? Ganz im Gegenteil, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich da, dass es zwei verschiedene Arten von Glauben gibt. Dieser religiöse, äußerliche Glaube, ne? So, und dieser innere Glaube, ne? Dieses von neuem geboren sein, eine neue Schöpfung sein. Ne? Diese alte Schöpfung, die aussieht wie die neue Schöpfung, und diese neue Schöpfung, die so ist, weil sie neu ist, ne? Weil der Geist immer drin wohnt. Und das sehe ich daran, zum Beispiel in den einen Vers, so ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Also es gibt einen lebendigen und einen toten Glauben, sagt die Bibel. Ne? Und da, wo ein toter Glaube ist, wo keine Werke sind, da ist kein Geist, da ist kein Leben. Da ist zwar ein Schein von Heiligkeit, aber da ist nichts drin. Ne? Das ist immer noch alt. Von daher, so wie Paulus sagt, na, da waren welche in der Gemeinde und die sind aber abgefallen in der Welt. Sie sind rausgegangen. Aber die sind rausgegangen und sind nicht von uns, weil sie nie von uns waren. Sonst wären sie nicht von uns gegangen. Ne? Also jemand, der von neuem geboren ist, den Heiligen Geist innewohnt, kann nicht abfallen. Warum? Weil es überhaupt nicht zulässt. Ne? Und hier sitzt einer, der das Leben lebt, der Jesus nachfolgt, der irgendwie in Verbindung zu diesem Jesus steht, zu diesem Herrn. Ne? Wie die anderen auch. Und Jesus kennt ihn und er weiß, dass er nicht viel tragen kann. Ne? Und er gibt ihm trotzdem eine Sache. Ne? Und was ist die eine Sache, wenn Gott selber uns nichts gibt? Jeder von uns hat mindestens ein Talent, eine Gabe. Für mich ist das zu leben. Selbst wenn mir Gott nichts anderes gibt, habe ich immer noch diese Lampe, bin ich immer noch dieses Licht in der Welt. Selbst wenn ich nicht evangelisieren soll oder eine Lauzo. Oder nicht die Bibel lernen soll, oder nicht Gemeinde gründen, oder nicht putzen, oder nicht kochen, oder nicht organisieren, oder nicht ein Büro machen, oder sonst irgendwas. Wenn das Einzigste ist dann meine Beziehung mit Jesus, die dazu führt, eine Beziehung mit anderen zu führen. Ja. So, und das ist doch krass, oder? So viele, die ich kennengelernt habe, die sind so alt, so wie, na, ich nenne keinen Namen, kommt ab und zu her, ne? Das ist jetzt so alt, dass er einfach sagt: So, hey Stefan, ich kann gar nicht mehr jede Woche predigen. Ich muss da zu Hause bleiben. So, ich schaff's nicht mehr. Es ist einfach zu viel. Ich krieg's einfach nicht mehr hin. Ich bin so ausgelaugt, und die geistlichen Kämpfe kennen wir ja. Ne? So. Und das ist toll, weil ich so viele Menschen kennengelernt habe, die haben ihr Leben gelebt mit Jesus, und jetzt sind sie alt. Der Körper ist dann einfach, ne, müde. Je älter man wird, immer müder. So. Ne? Aber dass diese Männer und Frauen Gottes im hohen Alter, die hauen mich um, weil die haben trotzdem noch diese eine Gabe, ihr neues Leben. Ja. Die sind Licht. Einfach dadurch, dass sie lieben, einfach dadurch, dass sie geben, einfach dadurch, dass sie mit Jesus Beziehungen haben und das laut machen. Das sind die Gemeinde halten im Endeffekt, weil das sind die zu Hause im Gebet kämpfen. Und das ist der schwerste Dienst überhaupt. Ja. So, das sind die, die die Bibel lesen und mit Gott Zeit verbringen. Das sind die, die ihre Erfahrungen mit reinbringen, zu den Jüngeren. Ne? Weißt du, das sind die, die man zuhört, wenn man weiß, so, ja, da kommt was an. Ne? Die wissen genau, worum, was die da gerade reden. Ich gehe da das erste Mal durch und die hatten es schon ein paar Mal in ihrem Leben. Ne? So, weißt du, dieses Leben zu leben, das ist auch eine Gabe. Die hat 100% jeder von uns. Ja. Und es ist schade, oder, dass wir so menschlich oft denken und sehen, dass wir einfach oft so unzufrieden werden und denken so, na, ich bin zu wenig, oder ich mache nichts, oder ich habe zu wenig. So, ist aber Quatsch, so, weil Gott weiß ja, wie viel wir tragen können. Würde uns mehr geben, nur weil wir darum bitten, darum wir zerbrechen. Und wenn ich nur zwei Sachen kriege und da bin ich schon unglücklich, dann heißt es, dass ich nicht treu bin in dieser Kleinigkeit. In diesen, selbst wenn ich nur eine Sache kriege. Und ich bin deprimiert und geschlagen. Und ich sage nicht, dass das manchmal man sich nicht so fühlen kann, natürlich. Ne? So, aber der Geist redet und dann kommen wir wieder raus. Ne? Aber wer unzufrieden ist mit dem Plan, wo Gott einen selber reingestellt hat, in der Position, der muss noch lernen, treu zu sein und zu erkennen, wie wertvoll und wichtig das ist, was man in in seiner Verwaltung hat. Ne? Weil wer unglücklich ist und unzufrieden mit Gott und mit sich selbst, so der investiert nicht, sondern er vergräbt. Wer aber damit zufrieden ist und er den Wert erkennt, dass der Herr einem das gegeben hat und dass man hundertfach empfängt, wenn man bei ihm ist, so der wird schnell klar werden, so dass er das auch zeigen will und zeigen muss, weil es ist was Tolles, es ist viel. Ne? So, von daher lass dich nicht runterziehen. Ne? Und wieder dieses Jesus kommt bald. Ne? Und wenn er kommt, so dann muss man, dann steht man da. Ne? Für uns ist es dieses, diese Taufe im Feuer. Ne? So, wo wir dann dastehen und dann kommt das Feuer und alles, was von uns her ist und nicht durch das, was Gott wollte, zu seiner Ehre war, das wird verbrennen. Ne? Und dann steht man nackig da mit dem Häufchen oder Haufen. Ne? Das sind. Und ich bin da Gott echt dankbar, weil Jesus sagt ja, ich habe eine Last für euch, ne? Aber werft eure Last auf mich. Ne? Meine Last ist sanft, meine Last ist leicht. Das bedeutet, natürlich ist da eine Last, aber ich gebe dir persönlich nur so viel Last, wie du auch tragen kannst, dass es dich nicht runterdrückt. Ne? Also nutze die Gaben, nutze die Zeit, nutze die Mittel, nutze das Leben, das du hast, und mach das, wofür du bestimmt bist. So. Das Tolle ist ja, dass man auch reich wird und empfängt. Ne? Und wir wissen alle nicht nur später mal, sondern auch jetzt schon. Ne? Trotzdem muss man sich Gedanken machen, dass man ein Knecht ist von einem Herrn und dass man verwaltet. Und zwar, was ihm gehört. Hey, wir haben uns verkauft. Ne? So, aber er hat sich noch teurer verkauft. Ne? Lass uns noch den Rest lesen, es geht super schnell. Wenn aber der Sohn des Menschen, in Vers 31 in Matthäus 25, wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird, also dass es dann wiederkommt, und alle Engel, heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Das ist dann dieses Endgericht, das letzte Gericht, da wo Weizen und Spreu dann gerichtet wird, da ist die Trübsal schon vorbei und alles Mögliche. Ne? Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Auch schön. Schafe und Böcke, bei uns sehen die unterschiedlich aus. Aber weltweit haben die den gleichen Charakter, ne? Die gleichen Wesenszüge. So ein Schaf ist gehorsam. Ein Schaf sucht den Hirten und folgt ihm. So ein Schaf braucht einen Hirten und weiß es auch, ne? Und tappelt hinterher. Der Hirte muss sie nicht schlagen, der Hirte muss sie nicht treiben, sondern der Hirte geht einfach voran. Die Schafe folgen, ne? So sind demütige Tiere. So. Böcke allerdings, ne? So sind stur, machen was sie wollen, so sind auf sich aus, sind immer auf Streit aus, um sich zu zeigen, ne? machen, entscheiden selbst. Ne? Das siehst du sogar untereinander. Ne? Die Böcke, wenn sie mal zueinander rammeln, so ein, einfach Sturköpfe. Ne? Und die musst du treiben. Ne? So, wenn du einen Bock rufst, da kommt er nicht. Höchstens du hast Essen in der Tasche. Ne? Verfressen sind sie auch. So ein, das sind, und Jesus sagt hier, nimm das Bild hier. Ne? So, und ich meine, da wo es trocken ist in der Wüste, da kannst du Schaf und Bock kaum unterscheiden. Die sehen sehr ähnlich aus. Aber du merkst es an ihrem Charakter. Und abends waren manche Hirten, die hatten Böcke und Schafe gleichzeitig zum Weiden. So, ne? Und abends haben sie die dann aber getrennt. Ne? Und das hast du gemerkt. So. Der Hirte ging los. So, und die Schafe folgten ihm. Ne? So, und die Böcke blieben stehen. Ne? Von daher beschreibt Jesus die Menschheit so, ne, im Endeffekt. Das ist ein nettes Bild. Die einen sind stur und verweigern ihn, nehmen ihn nicht als Hirten an, sondern bestehen darauf zu machen, was sie wollen. Denken nur an den Bauch. Und die anderen hören auf die Stimme des Hirten und folgen ihm nach. So. Vers 34. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Wir gehören dem Vater, wir sind sein Eigentum. Und trotzdem hat der Vater sein Eigentum auf Jesus gelegt und ihm übergeben. Also gehören wir jetzt Jesus. So. Und das ist halt schön. Weißt du, Jesus kommt zu uns und sagt so: Komm zu meiner Rechten, da ist die Autoritäten, ne? Da ist Verantwortung, da. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und dann wird, und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sag euch, dass ihr einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist eben Gemeinschaft, ne? Das ist dieses Gesetz, unter dem wir noch stehen, die neue Gemeinde. Das Gesetz der Liebe. Ne? Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, so einander zu dienen, einander höher zu achten, die Nöte des anderen mitzutragen, ne? So die Last des anderen mitzutragen. Und manchmal kann die Last wirklich einfach nur Kleidung sein oder physische Bedürfnisse. Ne? Das kann eine Last sein, ne? Kennen wir alle, oder? Wenn man was braucht, man kommt einfach nicht ran, hat es nicht, dann kann es echt eine Last sein. Das kann sein, die Last, dass man Erkenntnis braucht oder Erbauung oder sein Blick wieder auf Jesus. Das kann eine Last sein, wenn man das nicht findet und sucht und will. Ne? So, dafür ist die Gemeinde da. Also ist da hundertprozentig jemand zu finden, der die Last mitträgt. Und zu zweit kommt der Blick viel schneller auf Jesus. Ne? Dass diese Gastfreundschaft, ne? Dass wenn jemand gerade kein Zuhause hat oder gerade in Not ist, dass man sagt, mit meinem Besitz segne ich dich mit. Du bist eingeladen, du kannst bei mir wohnen, du kannst oder einfach mal zum Essen kommen. Du bist allein, du hast keine Familie mehr, niemanden, so, dann komm zu mir und nimm Anteil meiner Familie. Oder die Leute, die sofort da sind, wenn man fragt, so, ey, ich komme Missionseinsatz, hast du vielleicht Platz so? Ne? Ja klar, komm. So, gerne. Ne? Freue mich schon. Finde ich toll, diese Leute. Ne? So. Oder im Gefängnis, ne? Oder in Krankheit, im Krankenhaus zu besuchen. Und das ist halt schön, weil Jesus sagt hier: meinen geringsten Brüdern. Ne? Und Brüder nennt er nur die Seinen. Seine Schafe. Wo er auch der Hirte ist. Die Gemeinde Jesu, nicht die Menschheit. Das sind keine Brüder von Jesus. Da sagt er nicht, das sind meine Mutter. Oder mein Vater oder meine Brüder. Ne, da sagt er, das sind die Heiden, die verlorenen Schafe, die Böcke. Aber als Maria da steht mit seinen Brüdern, mit seinen Leiblichen, ne, da sagt er dann, hey, guck mal, hier, meine Gemeinde, das sind meine Brüder und meine Schwester und meine Mutter. Ne? Das sind, wir müssen einander lieben. Und was sagt die Bibel? An der Liebe aneinander wird die Welt erkennen, ne, wer ich bin, wer Jesus ist. Und das ist doch krass, oder? Das heißt, wenn ich dir diene auf irgendeine Art und Weise, wenn du gerade in Not bist oder was brauchst, dann diene ich Jesus. Und das Schöne ist, Jesus wird sich daran erinnern. Ne? Sondern er wird sagen, ja, du hast mir gedient da. Du hast mich geliebt, du hast mir zugehört, du hast mit mir geweint, du hast mit mir gelacht. Ne? Du hast mir beim Umzug geholfen. Oder was weiß ich. So, ne? Es wird nicht vergessen. Und das ist eben das auch. Ne? In so vielen Gemeinden, wo die Liebe erkaltet ist, da merkst du, dass der eine den anderen, man sucht nicht mehr Jesus ineinander in der Gemeinde, sondern die Äußerlichkeit, die Werke oder das Tun. Ne? Es ist kalt und es ist tot und es ist hart. So, aber eine Gemeinde, wo man sich liebt, wo die Liebe Jesu herrscht, so, wo das Band der Liebe einen noch verbindet, ne? So da erkennt man, da hört man Jesus. Da wartet man auch drauf, so zu hören, weil man weiß, es kam bestimmt von Gott jetzt. Ne? So. Also, Liebe. Vers 41, die zweite Hälfte. Dann wird er auch den zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engel bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen. Und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig, durstig, als Fremdling, ohne Kleidung, krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Ja, die sind sich gar nicht bewusst, dass sie Jesus gar nicht gedient haben. Ne? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sag euch, was ihr einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Schön, dass wir da durch sind. Aber schon intensiv, so, ne? Und es ist auch knallhart. Also Jesus ist so ein Typ, der sagt links und rechts im Punkt. Ja. Der sagt nicht, naja, ich mache nur eine dritte und vierte Sparte auf für die ganz speziellen Menschen. Ja. Sondern entweder nimmt man ihn so, wie er ist, oder man lässt es. Ja. Was anderes gibt es nicht. Entweder folgt man ihm oder halt nicht. Und die dümmsten Menschen für mich sind die, die religiös leben. Auf alles verzichten oder an Orte oder auf was verzichten oder Zeiten opfern oder Geld opfern oder pff, keine Ahnung, so, aber Jesus nie in sich hatten. Das ist doch so ein hartes Leben. Ich meine, du musst, das ist doch ein Gesetz, das man sich selbst auferlegt. Ein Gesetz, Christ zu sein, ne? Christlich zu sein. So, ne? Da ist doch besser, man genießt die paar Jährchen, die man noch hat, im Saus und Braus. Ne? Das ist die letzte Freude, die man findet, so als wenn man den Rest seines Lebens dann umsonst auf alle Freude verzichtet, um jemand zu sein, der man nicht sein will. Aber für die, die sagen, du bist mein Herr und ich bin dein Knecht und ich folge dir nach und ich vertraue dir, ich bin dein Schaf und wenn du ruhst, dann so und ich will benutzt werden und ich bin Licht und ich weiß, das Öl ist in mir und das brennt und das lässt mich nicht erlöschen, auch wenn ich mich so fühle, dass ich nur noch lodere. Ne? Jesus hat gesagt, na, ich puste so lange dran, bis das Feuer wieder hochgeht. Ich lasse nicht zu, dass diese kleine Funken noch ausgeht. Ne? So, weißt du, dann geht's dir gut und dann bist du nämlich genau da, wo du sein sollst, im Sinn deines jetzigen zeitbegrenzten Lebens. Ne? Also, Jesus sagt hier zu seiner Gemeinde, hey, Leute, habt Perspektive. Ja. Die richtige Perspektive. Und nur noch zum Schluss, was aus 1. Petrus. 1. Petrus, naja, ich lese vor. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Und ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander. Ja, ist krass, ist genau das, was Jesus da gesagt hatte, oder? Von daher, ja, ich wünsche mir ein Leben voll in dir hingegeben. So, und ich möchte dieses neue Leben ergreifen und, ja, ohne dich war es so sinnlos und so planlos, aber mit dir ist es einfach voll und ich danke dir für diesen Plan in meinem Leben. Es macht Spaß. Und ich möchte mehr benutzt werden. So, und wenn du willst, dann benutzt mich und red und zeig mir, was dran ist. Ja, ansonsten bin ich dankbar für diese Kleinigkeiten, die ich so tragen darf. Und denen ich üben muss, treu zu bleiben. Und ich danke, dass du weißt, wie viel wir tragen können, dass du nach Maß austeilst, dass du der bist, der nach Maß auch die Kraft gibt und nach Maß den Glauben auch gibt. Dass wir uns einfach nur auf dich konzentrieren müssen. Ich danke, dass wir unseren Lohn noch empfangen und dass wir auch wissen, wenn wir uns dir hingeben und einsetzen, dass wir mehr bekommen werden, als wir hier einsetzen. So. Und wenn das hier schon klein ist, was du uns anvertraust, dann bin ich gespannt, was sein wird im Himmel. Ja. Und ich warte auf dich und ich bitte dich, dass du bald kommst. Und ich freue mich auf mein Zuhause so sehr. Bitte benutzt uns hier auch als Gemeinde und beschützt uns, dass wir nicht träge werden, dass wir nicht zu einem Punkt innerlich kommen, wo wir nicht mehr warten, nicht mehr auf das Zukünftige sehen, sondern im Jetzt gefangen sind und alles unwichtig und unwirklich wird. So, danke für den Segen, ja. Und bitte red zu uns und begabe uns und gieß deinen Geist aus, ja. So dass, du hier komplett bist. Durch jeden einzelnen von ihr. Ja, und ich danke auch für das Essen gleich. Amen.